dass in eigener, vollständiger Selbstständigkeit und Entschlussfähigkeit hundertprozentig freiwillig sich zum Opfer zur Verfügung stellte und all das aus reiner Gottesliebe geboren wurde. Das allein ist das Opfer, das Gott anerkennen kann. Es muss aus Liebe gezeugt und geboren sein, das Opfer. Und völlig freiwillig vom Betreffenden zu Opfernden geschenkt, gewollt werden. Und das war bei Christus alles der Fall. So dürfen wir das verstehen lernen.
Vielleicht kann ich das an einem Körperteil unseres Körpers klar machen. Unter uns sind ewig arm. Gott trägt das all auf seine Feinde. Mit seinem Rhema, das heißt mit seinem Heilsbefluss, Heilsentschluss, unter uns in der ewigen Arme. Das ist ein Bild der Gnade. Es ist furchtbar, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Das ist das Gericht. Aber Gott schreibt das Gesetz mit dem Stein, mit seinem Finger. Mit seinem Finger schreibt er das Gesetz in den Stein durch der Engel geschickt. Da sehen wir, wie der menschliche Körper, es ist nur ein ganz kleiner Teil, wir wissen von allen Gliedmaßen des menschlichen Körpers sprechen, und in Beziehung setzen zu der Verwaltung, zu der Schöpfung, zu dem Gericht, zu der Erlösung der ganzen Schöpfung, das stimmt alles. Aber das ist mir eben so dem Sinn gekommen. Unter uns in den Jahren ist furchtbar in die Hände, die Gerichtshände des lebendigen Gottes zu fallen und er schreibt das Gesetz mit seinem Finger ein. Das sind Kleinigkeiten. Das sind, wie wir mal ein großer Mann sagte, wissen Sie, Bruder Heller, was sind da in Ihren Geistern für Königen? Das sind lauter Spitzfindigkeiten, die gar keinen Wert haben für die Verkündigung. Lauter Spitzfindigkeiten. Und das dachte ich aber, lieber Herr Direktor, so und so. Vielleicht sind diese Spitzfindigkeiten das Allerwichtigste und Allertiefste und Allerchristlichste in dem Gesamtplan Gottes. Kurz vor seinem Tod hat dieser große Mann, ich will seinen Namen nicht. Der hat uns dann besucht und hat uns eine Liebeserklärung gemacht, ohne Gleichen. Warst du dabei gerade?
Nein, nein.
Also hast du gehört?
Das Gericht verdammt.
Das war etwas überwältigend Schönes. Ein Vorbild, wie einmal zuletzt alle einverstanden sein werden mit dem großen Gott. Also noch einmal, wir sind dabei stehen geblieben, dass zunächst als erstes Gott nach seinem Rat, nach seinen Ratschlüssen, nach seinen Beratungen handelt und wirkt, nach den Ratschern. Das zweite ist, dass Gott aus seinem eigenen Herzen etwas tut. Und das ist kein Ratschluss, sondern das ist ein Boulet, das ist ein Beschluss, ein Heilsbeschluss, den fasst Gott nicht im Ratgeist der Heiligen, den fasst er bei sich selbst oder in sich selbst. Und alle Heilsbeschlüsse und alle Ratschlüsse, die er in sich fasst, die haben es mit Güte und Gnade und Rettung und Heil und Sieg und Seligkeit und Freude zu tun. Und alles aber, was die Gewalten beschließen, das hat sich nun mit Gericht und Strafe und Drohung und Regentschaft und Herrschaft und Unterdrückung und so weiter. Aber er, was er tut, das hat es zu tun mit Güte und Gnade und Freude. Und dann gibt es noch eine dritte Sphäre und die ist noch wunderbar. Das ist die Eutopia oder der Freudenwille oder der Wunderwille Gottes. Der betrifft ihn und seinen Sohn. Und der dann den auf die übergeht, die seines Sohnes teilhaftig werden. Die kommen hinein in den Freudenwillen Gottes und sind dem Ratkreis oder den beratenden Mächten entnommen. Und deshalb hat keine Gewalt da, keine Macht zu bestimmen, was einmal aus uns werden soll, wozu wir verordnet sind. Keine Gewalt und Macht. Das macht Gott selbst. Wir stehen unter seinem Wohlgefallen. Wir stehen unter seinem Wunderwillen. und aus seinen Freuden willen und aus seinen Sieges- und Vollendungswillen und haben es mit Güte und Gnade zu tun. Aber die Welt, die stellt sich selbst bewusst oder durch ihre Realität, durch ihre Feindschaft gegen Gott, stellt sie sich hinein unter seine Strafgerichte. Das muss man einmal verstehen, dass es einen dreifach gegliederten Willen Gottes gibt. Den Ratkreis der Heiligen, bei dem auch früher Satan Zutritt hatte, es ist seit der Auferstehung Christi, hat es da gewisse Unänderungen gegeben, von denen will ich jetzt nicht reden. Aber es konnte jeder mitreden, und dann das andere, das ist eben der Wille Gottes, und das dritte ist das Wohlgefallen, der Freudenwille. Gott hat eine Freude, eine Seligkeit, ein Glück, wenn er seine Geschöpfe segnen kann, und das kann er vorläufig nur mit der Gemeinde. Das kann aber nicht keine Weltmenschen. Die würden seine Segnung missbrauchen, aber seine Gemeinde, die segnet er dann mit Güte, die segnet er aus dem Urstrom seines Herzens. Und wer das einmal geschaut hat, wer das einmal, ich dachte das Wort, das ist richtig, was ich jetzt sage, wer das einmal gefühlt hat und geschmeckt hat, schmeckt und sehet, wie freundlich der Herr ist. Das geschieht nicht auf dem Boden des Gesetzes, das geschieht auf dem Boden der Gnade und das geschieht auf dem Boden des Wohlgefallens oder der Eutokia oder des Wohlwillens Gottes. Und seht, das zu unterscheiden, ist so unerhört wichtig. Wir sollen wissen, welches da ist, der wohlgefällige und der vollkommene Gotteswille. Denn der Gotteswille, der ist gegliedert. Und menschlich gesprochen haben wir die Fähigkeit, uns ganz zentral in seinen Liebeswillen hineinzustellen, indem wir zu allen seinen Schlägen und zu allen seinen Demütigungen und zu all seinen Familientragödien, die uns treffen, Ja und Amen und Halleluja sagen. Und wer das gelernt hat, der ist hineingenommen aus dem äußeren Ablauf der Dinge, herausgenommen aus den Faustschlägen der Dämonen und hineingestellt in das Herz unseres Gottes und uns geschieht nun aus seinem Herzen. Wir wurzeln in den Herzen der Liebe Gottes und die anderen, die wurzeln in der Weltregierung durch die Mächte nach außen. Das ist das Geheimnis. Das ist wunderbar und groß. Wenn man das mal gesehen hat, dann leuchtet uns aus der Schrift das überall auf. Und wenn man es nicht gesehen hat, dann sagt man, tja, das ist ein großer Gott, das ist ein komischer Gott. Grausam und lässt so viel Tragödien geschehen. Und dann wieder so ein lieber, guter Vater, dass man weinen könnte vor Freude an seinem Herzen. Wenn man sieht, wie gütig er ist und wer unsere Wünsche und Bitte erfüllt und die tiefsten, sehnsüchtigsten Liebeswünsche, die er dich stillt und befriedigt, das ist ja überwältigend. Ich habe schon manchmal geweint und habe gesagt, Vater, so gut, so freundlich bist du. Ja. Und auf der anderen Seite, so groß und grausam, das ist der unbekannte Gott, es kann gar keinen geben. Da stehen wir drin und da wächst unser Glaube. Ich lese nun den Abschnitt zu Ende hier, den ich angefangen habe zu lesen, dass wir unter dem Wohlgefallen seines Willens stehen, nach Epheser 1, und dass er das auch unter ein Haus zusammenbringen will, und dass wir ein Erbteil geworden sind, geworden sind, wir sind sein Erbteil geworden, wie wir zuvor bestimmt haben, nach dem Vorsatz dessen, der das ganze All in erwählich berührt, nach dem Rate seines Willens, nach dem Beratung, dass wenn alle bewegt nach den Beratungen, nach den Engelmächten des Lichtes und der Finsternis, und wir werden gepflegt, geliebt, umsorgt, getröstet nach seinem innersten Herzen. Das sind zwei ganz verschiedene Gebiete. Nach außen der starke, gewaltige, allmächtige Gott, der niemand widerstehen kann, so ist er auch. Für die, die ihn nur von außen kennen. Aber wer in sein Herz geschaut hat, wer weiß, wie er geliebt hat, wer in Christo Jesu hineingekommen ist, ins Herz, ans Herz und ins Herz unseres Gottes, dem strömen ganz andere Licht- und Liebeskräfte zu, der lebt in einer anderen Welt. Brüder, und das ist das Amt des Heiligen Geistes, oder das Zentralamt des Heiligen Geistes, uns aus den äußeren Spalten des grauenhaften Weltgeschehens hineinzuführen, in die Dusensibilität, sagen die französischen Übersetzungen, in die süße Intimität mit Gott, dass wir schmecken und sehen, wie freundlich der Herr ist. Ja, die Welt sagt, wie grausam ist Gott. Es kann keinen Leben. Wie können wir ja sowas dulden, dass sowas geschieht. So viele Bergwerke gehen zugrunde, stürzen ein und so viele Weltkriege und so weiter. Meine Lieben, das sind die großen Linien, in die wir hineingestellt sind. Und deshalb sage ich, Gott vollführt alles nach seinem Willen, aber es ist ein Unterschied, ob das der Ratschluss seines Willens ist für das äußere Geschehen oder ob das der Vorsatz seines Willens ist, den er sich vorgesetzt hat, vor den Ewigkeiten, in sich selbst, in Christo Jesu, oder ob das die Eutopia, der Wunderwille ist, das, was Gott tiefste Freude und Seligkeit macht. Und das, was ihm tiefste Freude und Seligkeit macht, jetzt, heute, bis jetzt, das ist sein Christus. Das sind die, die an seinem Sohn hangen. Das sind die, die ihr Leben an den Herrn Jesus verloren haben, weil er sein Leben für uns gegeben hat. In dem Augenblick, wo du sagst, Herr Jesus, du starbst für mich, du hast alle meine Sünden bezahlt, du hast mich unaussprechlich lieb, du meinst es mit mir viel besser, als ich es mit mir selber meine. Hier ist mein Leben. Ich sage ja zu allen deinen Wegen. Ich sage ja zu allen deinen Schlägen. Es ist alles Liebe und Güte, auch wenn ich es nicht verstehe. Hier bin ich, nimm mein Herz. Dann stehe ich unter demselben Wohlgefallen, unter derselben Güte, Treue, Freundlichkeit, Zuneigung, unter dem inneren Jauchzen Gottes über seinen Sohn. Wie sein Sohn steht, stehe ich als Glied am Sohn auf. Ich bin Teilhaber all dessen, was der Vater dem Sohn zugedacht, versprochen, beschworen hat. An allem nehme ich teil, in gleichem Vollmaße, und bin der Welt und ihren Gesetzen entnommen und stehe in einer Welt drin, von einer Douce-Sensibilität, von einer süßen Intimität, wie die französischen Übersetzungen sagen. Das ist wunderbar groß. Und das verstehen wir, wenn wir den Willen Gottes geliebt lernen. Ein Ratschluss, ein Vorsatz, das Wohlgefallen. Und deshalb ist es so wichtig, diesen Willen Gottes zu kennen und den Willen Gottes zu leben. Herr, und wenn du mich schlägst, schlag zu, ich brauch's. Deine Strafe sind nur Liebe und Güte. Herr, Bruder Geier hat einmal Folgendes erlebt. Sein Ältester, ein prächtiger Kerl, die beiden ältesten Söhne sind viel bei uns in Worms verkehrt, in meiner Familie. Wir haben wunderbare Stunden gehabt. Sie sind beide gefallen im Krieg. Und sein Ältester, der war, wenn man was angestellt, irgendwas, das war nicht besonders schlimm, aber es war eben etwas, was Strafe verdient. Ich sagte Bruder Geier zu ihm, so, mein Lieber, du bekommst deine Schläge, du bekommst den Hintern voll, aber kräftig. Kannst du aber lassen. Gibt ein Denkzettel, den vergisst du nicht so schnell. Ich habe aber jetzt keine Zeit. Hab jetzt zu tun. Aber heute Abend, vor dem Schlafen gehen, bekommst du deine Prachtprügel. Verlass dich drauf. Und dann so ein irgendwie angefühlter Tag. Und als nur die Abendstunde kam, die Abendandacht war gehalten, die Kinder verabschiedeten sich von den Eltern mit einem guten Nachtkuss. Und da blieb dann der Älteste stehen. Da dachte er, Alter, was ist denn los? Willst du was? Ja, Vater. Ja, was ist denn? Vater, ich habe noch meine Schläge zu bekommen. Und das hat den Bruder Geier derart bewegt, dass er sagte, ja, du hast du verdient? Ja, Vater, ich habe sie verdient. Ja, gut, wenn du es einsiehst, ich will sie dir schenken. Ich strafe dich nicht. Komm her, mein Lieber. Und hatten unter die Arme geschlossen und sie weinten beide. Das ist etwas. Das kann nur der weiß, mein Vater, der straft mich, nicht weil er seine Liebe abreagieren will oder weil er mich hasst, sondern weil sein Herz aus Liebe bewegt ist und er die Strafe hier als angebracht erachtet und aus mir so etwas machen möchte, was seinem Herzen wohlgefällt. Meine lieben Freunde, wenn wir das verstanden haben, Bruder Geier hat mir oft dieses Beispiel erzählt, mit tiefer Bewegung des Herzens, um zu zeigen, damit uns klar würde, so ist das Herz unseres Gottes. Wer das Herz Gottes verstanden hat, der fürchtet nicht die Strafe, entflieht ihr nicht, sondern stellt sich ihr freiwillig. Ich brauch's Herz. Schlage zu, heißt in einem Lied. Das ist wunderbar. Wer so hineinschaut in das Herz Gottes des Vaters, ist ein herrloser und ein sehr gelöster Mensch. Sie sind Spirit von neuem. Ja. Kannst du noch mit mir sprechen?
Da muss ich dann.
Ja, also, ich kann es kannst du sprechen, aber ich kann es nicht sprechen.
Ach so, ja.
Ja, gut. Also bitte. Ja, ich will dann hiermit abbrechen, vielleicht morgen Abend noch ein Wort sagen über diese damit zusammenhängenden Wahrheit.
Also mein Wecker hat gemacht, was er wollte. Das war nicht richtig. Ja, ich wurde erinnert an eine feine Darstellung dieser verschiedenen Arten des Willens Gottes, was Vorsatz einerseits und Ratschluss andererseits betrifft, durch eine feine Darstellung von Bruder Hans Heck in Langensteinbach. Er hat das einfach so gesagt, versetzen wir uns selbst in eine solche Möglichkeiten dieser beiden Arten, dann ist es bei uns so, wenn ich mit anderen zusammen etwas berate, dann ist das, was entsteht, dann ein Beschluss. Wenn ich aber für mich allein zu Rate gehe, und jetzt kommt etwas zustande, dann ist das ein Entschluss. Nicht sehr fein.
Sehr schön.
Zu dieser göttlichen, gewaltigen Schau solcher Beschlüsse, die Gott gefasst hat im Ratkreis der Heiligen, im Ratkreis der Engel, der Unheiligen und der Heiligen, der Linken und der Rechten, lesen wir ein Wort jetzt aus Psalm 89. Psalm 89. Der Psalm beginnt mit den Gütigkeiten des Herrn. In Vers 2, denn ich sagte, auf ewig wird die Güte gebaut werden. Die Himmel, in ihnen wirst du feststellen deine Treue. Einen Bund habe ich mit meinem Auserwählten gemacht, habe David meinen Knechte geschworen. Das tat Gott mit eigenem Entschluss. Vorerst. In Ewigkeit will ich feststellen deinen Samen und auf alle Generationen hin bauen deinen Thron. Vers 4. Und die Himmel werden deine Wunder preisen, Jehova, und deine Treue in der Versammlung der Heiligen. Das ist jetzt die Rechte, steht vor uns. Denn wer in den Wolken ist mit Jehova zu vergleichen? Wer ist Jehova gleich unter den Söhnen der Starken? Wer sind das? Menschen? Menschen sind immer die Enoshim, die Schwachen. Die Hinfälligen, aus die Staub geboren. Die Engel, wie wir sahen, bei der Betrachtung der Ordnungen der Himmel, Gold, Silber, Erz, Eisen, erst zu unterst, Standfläche, Thron. Wir, die Bewohner der Erde. Wer ist Jehova gleich unter den Söhnen der Starken? Er ist ein Gott, gar erschrecklich in der Versammlung der Heiligen. Engel nicht, Söhne der Starken in den Himmeln. Und furchtbar über alle, die rings um ihn her sind. So sieht's aus. Jehova, Gott der Heerscher. Gott geschehen die Dinge nach dem Ratschluss, nach Beschlüssen. Da ist Gott furchtbar, erschrecklich. unter den allen, die rings um ihn her sind. Deshalb hast du sie in der Hauptsache. Wenn sie Wischflügel haben, sind wenigstens zwei damit beschäftigt, ihr Angesicht zu bedecken, weil sie den blendenden Glanz nicht sehen können. Vers 14. Gerechtigkeit und Gericht sind deines Throns Grundfeste. Wie steht es mit Güte und Barmherzigkeit? Das hat er den David zugeschworen, persönlich. Seinen heiligen Engeln gegenüber und seiner gesamten Engelschaft links und rechts gegenüber ist er gar erschrecklich und furchtbar um alle, die rings um ihn her sind. Psalm 95, Vers 3. Denn ein großer Gott, Engel, ist Jehova, ein großer König über alle Götter, denn er selbst nennt, geehrt diese Engelfürsten und Hoheiten geistlicher, himmlischer Natur, nennt er Götter und Söhne des Höchsten. Ein großer König über alle Götter. Psalm 96, Vers 5. Denn alle Götter, nicht Götzen, sondern Götter der Völker, Gott hat diesen hohen Herrschaften Völker zugeteilt, über die sie verantwortlich gesetzt, zur Verantwortung gesetzt sind. Denn alle Götter der Völker sind Nichtigkeiten, obwohl sie in sich selber herrlich, weise Majestäten sind, aber Geschöpfe der Vergänglichkeit preisgegeben, wie wir.
In der Situasinda steht hier der Mond.
Bruder Heller sagt, in der Situasinda, das heißt in der griechischen Übersetzung der hebräischen Schriften, steht hier Dämonen. Und das mit dem ist zu sagen, zu bemerken, dass wir unter einem Dämon nicht einfach, mir nicht, dir nicht, einen satanisch vergifteten Geist zu verstehen haben, sondern nach der Schrift, wir können jetzt nicht darauf eingehen, nur weil das angeführt wurde, auch einer, der noch sogar mit Eifer für Gott die dümmsten Sachen macht. Ein Dämon. Dämonische Lehre zum Beispiel besteht darin, dass man nicht heiraten soll und wenn man verheiratet ist, keinen Geschlechtsverkehr haben soll. Dass man sich von Speisen enthalten soll, die so und so und so sind, aus den und den und den Gründen. Also dämonische Lehren können sehr schön geistig und edel aussehen. Also bitte. Und in dieser Weise wird die Welt überflutet werden oder betört werden. Dass Dinge genannt werden als edel und wer weiß was, hingestellt werden, nach dem Munde, nach außen, während innen alles hohl und faul ist und alles umso mehr übertreten werden wird.
In einem englischen Fußballlied, da heißt es, es ist wunderbar, wenn die Heiligen auf den Rasen springen und ihr Match ausüben. In einem Fußballlied. Die Heiligen, da wird die Fußballspieler die Heiligen genannt. Unglaublich! Nur wer ein Einziger in diese Dinge, der versteht diesen Wahnsinn.
Psalm 97, Vers 7. Mögen beschämt werden alle Diener der Bilder, die der Nichtigkeiten sich rühmen. Fallet vor ihm nieder, ihr Götter. Alle. Vers 9. Denn du, Jehova, bist der Höchste über die ganze Erde und sehr erhaben über alle Götter. Das unterscheidet sich in Götzenbildern und Göttern. Denn die Götter, die über die Nationen von Gott, dem Höchsten, gesetzt sind, möchten ihrerseits Anerkennung und Ehrerbietung von den ihnen unterstellten Nationen. sehen. Und es entspricht ihren Anordnungen, dass sie Bilder erstellen, die ihren Tipp repräsentieren und verlangen, dass wie ganz einfach in unserer Schweizer Geschichte nach Keller, Wilhelm Tell, wer den Hut des Gessler verehrt hat, eine Reverenz erwiesen hat, von dem wusste Gessler, dass er ihm untertan sei. Das braucht der höchste Gott nicht. Warum? Der schaut die Herzen an. Aber die Götter haben von Gott aus das Verbot, sich direkt mit den Nationen in Verbindung zu setzen. Sie sind also darauf angewiesen, wenn sie sicher sein wollen, dass ihre Völker, jeder Einzelne, ihnen nun untertan ist, ein Zeichen der Unterwürfigkeit anzusetzen. Liebe Geschwister, die Alten waren nicht so dumm und blöd, zu meinen, wenn sie da ein Bild gemacht haben mit irgendeiner Fratze oder Figur, das sei nun ihr Gott. Sondern da waren diese Götter, jetzt Dämonen, nicht? Das war Herrlichkeit, Majestäten, bitte. Diejenigen, die das von ihnen gefragt haben. Und tatsächlich, wenn sie diesen Bildern ihrer Götter gedient haben, dann ging es ihnen wohl. Liebe Geschwister, das sind Dinge, in die wir uns einmal etwas Nächstes von Ferne einführen und einfügen lassen sollen, damit wir die Zusammenhänge in der unsichtbaren Welt auch nur einigermaßen kennen. Ich möchte aber schließen. Ja, 4 Minuten. Mit Hiob 29. Eine Illustration wunderbarster Art, gar erschrecklich um alle, die rings um ihn her sind. Während denn ist unser Gott und Vater, der Herr, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, für uns auch gar erschrecklich.
Nein, voll Erbarmen.
Voll Erbarmen, voll Güte und Erbarmen. Das hat er uns geschworen, persönlich, bei sich selbst, wie den Vater Abraham. Also, Hiob 29. Nur noch einige Verse. Da sehen wir durch Hiob als Beispiel, Muster für Christus dargestellt. Von Vers 6-7 an. Als ich durch das Tor in die Stadt hineinging, meinen Sitz auf dem Platze aufstellte. Da sehen wir, das, was Hiob erlebte unter der Gnade und Barmherzigkeit Gottes, und hier beschrieben ist, ist ein zuverlässiges Schattenbild, ein Muster für Christus und seine Stellung. So wie wenn Hiob trete in die Stadt, wo er seinen Thron aufstellte, um Recht zu sprechen und zu richten, um die Armen pflegen, Pflegefragen durchzuführen, um die Fürsten zu empfangen in Audienz und so weiter. Das war ist bei Christus, wenn er in die obere Stadt, in das himmlische Jerusalem, eintritt, sich auf den Sitz stellt und jetzt erscheinen alle die Engelfürsten rings um ihn her. Jetzt lesen wir. Die Jünglinge sahen mich und verbargen sich. Gerade bei Hiob, auf der Erde. Bei Christus sind die Jünglinge wer? Dort oben. Das sind die Frontkämpfer der himmlischen Heere. Jünglinge, die setzt man an die Front. Rein jüdisch-militärischer Art schon. Ausgerechnet, ich schreibe euch Jünglinge, weil ihr den Bösen überwunden habt an der Front. Und diese, die oben Frontkämpfer, an vorderster Front, sind normalerweise im Augenblick, wo Christus vor ihnen steht, thront, recht spricht. Was machen diese Frontkämpfer, die sonst zuvor sind im Kampf? Die weichen zurück, sind jetzt Nachhut geworden, nicht? Verbargen sich. und die Greise, die Ältesten dort oben, erhoben sich, blieben stehen. Wie lange? Solange er gegenwärtig ist. Sonst gilt nach dem Bild, einem Ältesten, einem Greise, sollst du Platz anbieten. Dem Ältesten. Sie haben das Recht, dann noch sitzen, einen Sitz einnehmen zu können, wenn alle anderen stehen. Haben die Greise als Letzte das Recht, Sitzplätze einzunehmen, nach dem Gesetz. Und wie sieht es da oben aus? Die Greise, die Ältesten da oben, stehen auf, also diejenigen, die als Letzte noch das Recht haben, Sitzplätze einzunehmen. Wenn Christus erscheint in ihrem Ratskreis, stehen die Greise auf und bleiben stehen. Keiner wagt mehr abzusitzen, obwohl er das Recht hätte. Abzusitzen, Platz zu nehmen, die Ruhestellung zu beziehen. Dritte Kategorie. Die Fürsten, gibt es Fürsten in den Himmel? Wieder, wer ist denn unser Kampf? Ja, die Fürsten tun es. Gewaltig. Die Fürsten hielten die Worte zurück und legten die Hand auf ihren Mund. Denn Fürsten pflegen, Ansprachen zu halten und dergleichen Verkündigungen mit Majestät vorzutragen. Im Augenblick, wo unser Herr Jesus antritt, erscheint, sich auf den Thron setzt, die legen die Hand auf den Mund, damit ja nicht keine Silbe herausschlüpfen könnte. Also Sprachgewohnte Fürsten. Die ganze Zeit so. Jetzt kommt diese vierte Kategorie, die Vornehmen, die Hochwohlgeborenen, die sich sonst auch gerne hören lassen. Was passiert bei denen? Der Gegenwart unseres Herrn. Denen klebt die Zunge am Gaumen. Also die brauchen gar nicht mehr die Hand vor den Mund zu legen. Das ist gar keine Gefahr. Dass auch nur ein Laut hervorkommt. Gar erschrecklich für alle, die rings um ihn her sind. Nicht eine wunderbare Illustration. Verstehen wir auch hier wieder von Neuem, dass der Herr Jesus wirklich mehr als recht hatte, als er sagte, die Schrift ist es, die von mir zeugt. Amen. Noch die letzten Linien, Zusammenhänge zu beachten, die auf diesem Plane ersichtlich sind. Wir verzichten auf Repetition, nachdem wir diese Zeile der Doppelstunden übersprungen haben und die Nachtwachenordnungen beachtet haben. Und ich denke, wir haben den überwältigenden Eindruck gewinnen dürfen, dass unser Gott, der Licht ist, da keine Finsternis in ihm, in einem Lichte wohnt, da niemand zukommen kann. Derjenige ist, von dem geschrieben steht, der da wohnt, droben im Heiligtum und wo noch? Bei dem, der zerschlagenen, zerbrochenen Geistes und Herzens ist. Und da ist Finsternis. Und da wir auch noch wohnen. Und wenn es nicht so wäre, dann wäre es um uns alle geschehen. Wir verstehen jetzt hinterher die Gnade Gottes, dass, nachdem er weiß, dass wir nie in seine Gegenwart gelangen könnten, dass nur eine Möglichkeit besteht, dass er sich in Christo für uns zur Sünde machen lässt, sich mit unserer Finsternis abgibt, bekleidet sich zu unserer Finsternis und Sünde machen lässt. Das ist der einzige Weg. So haben wir erkennen dürfen, dass es nun unserem Herrn, der Einzige ist, dem diese Nachtwächterdienste vom Vater anvertraut werden konnte, der dann auch in einer solch überlegenen Weise ausgerechnet in jenen Zeitintervallen, die normalerweise dem Beherrscher der Gewalt der Finsternis unterstellt sind, solche Wächterdienste übernehmen konnte, ordnen und durchführen konnte, wie wir es beim Betrachten des Tages hier, des Abendwerdens, nachts 9 Uhr in der Weltgeschichte, Mitternacht zur Zeit Abrahams, Hahnenschrei zur Zeit David, zum Aufgang der Sonne mit der Geburt Jesu Christi. Allzu früh ist der Tag, der angebrochene Tag, hat er sich wieder geneigt, wie er sein Haupt neigte und verschied, wie das Lamm geschlachtet werden muss beim Untergang der Sonne, ist wiederum die Sonne, das Licht der Welt, weggegangen, niedergesunken, zurückgekehrt dorthin, wo es hergekommen ist. Es wurde wieder Abend, Wächter wie weit in der Nacht, wurde hier gerufen, Antwort, der Morgen kommt und sofort wieder Umnachtung. Es war wieder Abend, 6 Uhr, Untergang der Sonne geworden. Zur Zeit des Jahrtausends, unter Zeitrechnung, nachts 9 Uhr und heute im Jahr 2000, Mitternacht heißt diese Stunde. Die Stunde, von der geschrieben steht, ein Geschrei wird sich erheben, der Bräutigam kommt. Wie wir das bei den Tagordnungen sahen, dass der Tag des tausendjährigen Reiches im Jahr 2000 beginnen dürfte, dass hier dann der Bräutigam kommt, und wie wir sahen, dass die fehlenden zwei Nachtwachen, das dritte und vierte Jahrtausend, durch die Gnade Gottes, weil es Tage der Rache wären, abgekürzt wurde in der Auserwählten wiederum auf ein Minimum von 7 Jahren, sodass die Ankunft des Herrn als aufgehende Sonne tatsächlich um Jahr 2000 herum ebenfalls erfolgen kann. Soweit die Nachtwachen. Wir gehen jetzt über zu den Gottesstunden. Und da ermuntere ich, dass wir es uns doch gefallen lassen möchten, einmal ganz kindlich meinen Ausführungen zu folgen. Nachdem besonders deshalb, weil wir sagen, wie zwei Worte Gottes, eines aus Psalm 90, eines aus dem 2. Petrusbrief, uns bezeugen, dass vor Gott 1000 Jahre Menschheitsgeschichte sind wie ein Tag, wie dann die große Gotteswoche von 6 Tagen, von 6 Jahrtausenden vom Fall Adams bis heute ablaufen, der Zeitintervall gekommen ist, der heißt, am Ende dieser Tage, der 6, wird es geschehen, wo sich alles erfüllen muss, was geschrieben steht, in den einzelnen Etappen vorher, wird hier in den Tagen des Sohnes des Menschen alles erfüllt werden, und zwar in für uns sogar unglaublicher, umfassender, nicht nur global die Erde umfassender Weise, sondern den Kosmos umfassender Weise sich erfüllen wird. Das nun zusammen mit der Gegenbestätigung, gleichsam gegen Unterzeichnung oder mit Unterzeichnung, wie in Prokura gestellten zwei verschiedene Typen in verschiedener Stellung unterzeichnen müssen, damit es echt ist. So haben wir die Zeugen der Jahrtausende als Tage gesehen und den Zeugen der Nachtwachenordnung von der Seite der Finsternis her. Beide haben uns das bezeugt, dass das, was wir heute empfinden, erleben, mit Bestürzung immer mehr feststellen müssen, dass wir in der Zeit des Endes angekommen sind, mittendrin stehen. Nun möchten wir, da wir nun übergehen zur Betrachtung der Gottesstunden, einfach folgende Rechnung einmal zur Kenntnis nehmen. Wenn vor Gott ein Tag ist wie 1000 Jahre, und nach der Schrift tatsächlich unser 24-Stunden-Tag richtig ist, ein Tagesablauf, Rundlauf von 12 Tagen und 12 Nachtstunden ist richtig. Das Neue Testament kennt die 2 mal 12 Stunden für einen Tagesrundablauf. Und wenn nun 1000 Jahre sind wie ein Tag oder ein Tag wie 1000 Jahre, dann ist eine Stunde der 24. Teil und das sind rund 42 Jahre. Das wäre eine Gottesstunde. 42 Jahre. 1948 wurde der Staat Israel gegründet. 42 Jahre dazu gibt 1990. Wir sehen, dass eine solche Zeitspanne von diesen ungefähr vier bis fünf Jahrzehnten auch hier wiederum jetzt mit Stunden gemessen genau dem entspricht, was wir schon x-mal, 7-mal sehen durften. Es kann nur noch Jahrzehnte gehen. 40 Jahre ist ja die berühmte göttliche Quarantäne. 40 Jahre. 40 Tage. 40 Jahre. Die erscheinen immer wieder als Quarantäne, als eine 40er Periode, in welcher entscheidende Prüfungen durchgeführt werden, peinliche Erlebnisse und von schwerwiegendster Bedeutung in Klausur, Quarantäne von Gott eingesetzt und durchgeführt werden, immer kurz vor großen, entscheidenden Eingriffen Gottes. Wir sagen, dass wir heute, und werden es noch jetzt im Einzelnen etwas näher sehen, wie vor 2000 Jahren, vor 4000 Jahren zum ersten Mal ein 20. Jahrhundert der Menschheitsgeschichte vom Fall Adams an vorhanden war, das 20. Jahrhundert, in dem Abraham und Isaac lebten, Vorbild, da der Vater den Sohn opfert. Zur Zeit des 22. Jahrhunderts, in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts vor der Geburt Christi, lebten Simeon und Hanna, die so intensiv die Ankunft des Messias erwarten konnten, dass der Heilige Geist ihnen bestätigte, sie werden nicht sterben, als Mitglieder des 22. Jahrhunderts, bis sie den Messias haben kommen, so mit diesen Augen. Und wir leben heute wiederum in einem 20. Jahrhundert, seit der Opferung des wirklichen Sohnes durch den Vater der Höhe, der wirkliche Abraham, sind Mitglieder eines 20. Jahrhunderts, eines ersten, zweiten, dritten 20. Jahrhunderts, und in unseren Herzen lebt mehr und mehr die Gewissheit, dass viele von uns nicht sterben werden, bis der Herr gekommen ist. So ist für uns, die Glieder des Leibes des Christus. Solches tut Gott scheinbar auch 2 oder 3 Mal. Und das 3. Mal ist immer das Maximum, die maximale Durchführung dessen, was Gott 1-mal, 2-mal oder 3-mal tut. Dann wären wir nicht nur Mitglieder heute eines 3. 20. Jahrhunderts, das wir mehr ansehen werden gleich, sondern Mitglieder der Erfüllung jener Zeitspanne, von der wir ausgehen dürften, Römer 13, Vers 11 und 12, da wir die Zeit erkennen, dass die Stunde schon da ist. Wir leben in den letzten 40 bis 50 Jahren. Diese 6000 Jahre. Brauchen also nie mehr zu erschrecken, wenn es rapid und rapides toller und toller wird um uns herum. Was die Gesetzlosigkeit und die Gottlosigkeit betrifft. Wäre das nicht der Fall, dann würde die Zeit eben nicht stimmen, dann wären wir noch nicht gekommen. Immer mit dem schlimmsten Fall. Dann sind wir sicher, dass alles stehen bleibt. Das möchten wir auf geistige Weise tun. Das war ich. Die Stunde, von der Paulus vor 2000 Jahren schreiben müsste, für uns heute. Denn alle Prophetie dort geht konzentriert, wo immer sie gegeben wurde in den Jahrtausenden vor uns, ist gezielt auf diese Zeitspanne. Das ist wichtig. Denn da muss alles erfüllt werden, was geschrieben ist. Und durch alle Zeitanfänge hindurch. Ich kann da nicht mehr repetieren. Zugleich schreibt Johannes, es ist die letzte Stunde. Wie fährt er weiter? Dass der Antichrist kommt. Bitte schön, soweit ist heute. Und weil es soweit ist, dass wir merken, die unheimlichen Vorboten, Vorposten, Gefechte des Antichristen sind heute schon gestorben, bestätigt sich in unserem Innern das Kindlein, es ist die letzte Stunde. Aber dieses Wort, durch den Johannes gegeben an gewisse Kindlein, geht doch in erster Linie nicht auf uns, sondern auf Israel, auf die 12 Stämme, auf die Menschen, die im neuen Staat Israel jetzt zum Glauben an Jesus kommen. Und diejenigen, die in diesen Jahrzehnten oder jetzt schon zum Glauben an den Messias Israels gekommen sind, können doch nichts anderes sein vorerst als Kindlein. Und wenn die heute beginnen, überhaupt erst einmal das Neue Testament, die Botschaft Jesu Christi als ihr Messias, zum ersten Mal sehen und beginnen zu lesen, Kenntnis davon zu nehmen und dann sich hineinstellen zu lassen, wenn die heute lesen, Kindlein, es ist die letzte Stunde, und erleben alles das, wo sie mitten hineingestellt sind, schon rein geografisch, mitten in die Weltgeschichte, die Erdgeschichte, Nationen. Kindlein, es ist die letzte Stunde, dass der Antichrist kommt, kann es der Heilige Geist ihnen noch viel besser klar und deutlich machen, dass diese Worte auch für sie heute gemeint waren und gezielt sind. Kindlein, es ist die letzte Stunde, dass der Antichrist kommt. Und damals schon waren viele Antichristen ausgegangen, aber es waren nur die Vorläufer. Inzwischen sind manche Vorläufer weiterer Prägung und größeren Umfangs aufgetreten, aber die zusammenfassende Endkonzentration des Antichristen ist jetzt genauso vor der Tür, wie die Wiederkunft Jesu Christi für uns und später anschließend in großer Macht und Herrlichkeit für Israel und die Nationen. Der Herr Jesus konnte damals sagen, dies ist eure Stunde und die Stunde der Gewalt der Finsternis, merken wir. Und konnte ins Allerheiligste der Gegenwart des Vaters sich zurückziehen und beten, Vater, die Stunde ist gekommen. Merken wir. Der gleiche Herr, der zuerst erkennen musste, auch ich weiß weder Zeit noch Stunde, konnte, als seine Stunde gekommen war, der größten Prüfung höchster Herrlichung. Da hat es ihm der Geist Gottes, der Geist des Vaters geoffenbart, dass er sagen konnte, Vater, die Stunde ist gekommen. Und wenn die Stunde der Gemeinde Jesu Christi gekommen ist, als wir für richtig halten, heute, in diesen Jahrzehnten, dann ist Gott treu und offenbart es uns noch viel mehr und wundervoller. Und findet es umso nötiger, als noch nie eine der Generationen der Menschheit bis heute eine solche schwere Stunde vor sich sah und in sie nicht hineingeführt wurde, wie in unserem Jahrzehnt. Umso nötiger brauchen wir diese Erkenntnis, dass wir gemeinsam wie ein Mann vor Gott, unseren Vater, treten können und sprechen, Vater, die Stunde ist gekommen. Verherrliche deine Gemeinde, durch alles und durch. Dann spricht der Herr von der Stunde des Gerichtes, wenn sie gekommen sein wird. Nach dem tausendjährigen Reich kommt ja die große Stunde, die letzte Stunde der Gerichte vor dem großen weißen Thron und so weiter. Ich darf hier für diejenigen, die meisten haben ja das alles verfolgen können, die 2000 Jahre die von hier ab noch völlig wären, wenn die Nachtwachen Jahrtausende, die zwei, weiter laufen würden wie bisher, kämen wir beim Jahr 4000 bei Fassung an. Ich sehe so, darf jeder dann halten, wie er will, das ist nur ein Blick in die Zukunft, dass nun Gott dieses Jahrtausend verwandelt hat, den Fluch in Segen, zu einem Jahrtausend der Regnung und des Friedens, dass das tausendjährige Reich. Anschließend kommt ja die kleine Zeit, wo die Schlange wieder losgelassen wird und die große Katastrophe des Zusammenbruchs des tausendjährigen Reiches kommt, genauso die Rezeption von dem großen Tier, was hier ein Kleinen war, mit Adam und Eva und der Schlange, hier, und das dann die kleine Zeit hier anschließt und dann der große weiße Thron aufgerichtet wird, sodass tatsächlich um 4000 herum der Abschluss der Abrechnung Gottes mit der bisherigen Schöpfung vollendet sein wird, dann ist der siebte und achte Tag von hier aus Gottes vorbei. Und dann kann die Eröffnung der Herrlichkeit der Neuschöpfung angesetzt werden. Ungefähr so sehe ich Möglichkeiten, weil die bisherigen Signorhythmen 6 und 7 und sagen, dass Gott nun einmal es wohlgefallen hat, sich in solchen Zeitordnungen darzustellen und einzuhalten, wenn niemand mehr daran denken würde, solche Ordnungen zu beachten. Das zum Begriff die letzte Stunde. Die letzte Stunde dieser 6000 Jahre. Jedes Jahrtausend. Jede 2000-Jahr-Periode hat die letzte Stunde. Hier die Opferung Isaks. Hier die Opferung des Sohnes Gottes. Also der Übergang. Und hier wieder der Übergang. Die letzte Stunde. Wir dürfen sogar hier sagen, hier war die letzte Stunde der Schöpfung Gottes. Als der Mensch, der erste Mensch geschaffen war. Hier die letzte Stunde im Paradies. Die letzte Stunde vor den Tagen Noah. Die letzte Stunde der Nationen ohne Israel. Hier war es wiederum die letzte Stunde der Nation, der Israel, vor ihrer Verwerfung, vor der Ankunft des Messias. Und so weiter. Jetzt dürfen wir das letzte noch beachten. Nein, zwei Stücke noch. Die Halbjahrperioden. Die eine haben wir ja herausgegriffen, nämlich die von der Mitte dieser 7000-Jahr-Woche ausgehen, nämlich 3500 Jahre vom Fall Adams bis in die Tage der babylonischen Gefangenschaft, Stichwort Daniel, der Prophet der Zeiten, 3500 Jahre bis zum Ende des tausendjährigen Reiches, eine große Gotteswoche umfassen 7000 Jahre Menschheitsgeschichte darstellen. Das von hier aus ausgehend des Wortes Jerusalem zu bauen, das ist und bleibt die zentrale Sicht, der Blickpunkt des Geistes Gottes, dass Jerusalem, die Stadt Gottes, gebaut werde. Deshalb steht da letzten Endes dann in der Neuschöpfung als Zentrale der ganzen neuen Schöpfung der Himmel und der Erde, steht das neue Jerusalem. Da ist dann das neue bleibende, in alle Unendlichkeiten bleibende und wachsende Jerusalem gebaut. Merken wir, die Traggrundlage, die tragende Grundlage aller Blickpunkte Gottes ist das Jerusalem, das geliebte, verherrlichte Weib, Zentrale der neuen Schöpfung. Das von hier aus bis heute rund 2500 Jahre sind, also 50 Halbjahre abgelaufen sind, das heißt, ums Jahr 2000 unsere Zeitrechnung ist von diesem Ausgangspunkt prophetischer Dinge, sie ist ein Halbjahr, Halbjahr, 50 Halbjahre sind ein Halbjahr von Halbjahr abgelaufen, da müsste deshalb schon mit Israel etwas ganz Neues beginnen, ein Ansatz sichtbar werden in der Weltgeschichte, der in einer bestimmten, von Gott direkt vorgeordneten Zeitspanne Israel in die größte Redensstellung umgestalten und verwechseln wird. Das ist dann entsprechend der Charakter der im Gesetze festgehaltenen Dinge. Ein Halljahr, Halljahr ist für Israel gleichbedeutend mit dem Beginn einer bisher unbekannten Segenszeit in der Freiheit der Herrlichkeit Gottes. Und da sagen wir, als wir dieser Sache auf die Spur gingen mit den 7 mal 7 mal 7 mal 7 Jahren, dass wir von hier aus genau ankamen auf das Jahr 1947 und dann sagten wir, dann hätte mit 1948 mit Israel eine Grundlage gelegt werden sollen, etwas Neues in sich treten sollen, was als Basis für zukünftige Erfüllungen Gottes gegenüber Israel in Frage kommt. Also, Gründung des Staates Israel ist und bleibt die Basis als erster weltgeschichtlicher Wiedereingriff Gottes mit einem Datumstempel versehen. Nach Jahr, Monat, Tag und Stunde. Vollständig, exakt, abgestempelt. Damit fähig begann die Zeit des Endes mit der Gründung des Staates Israel. Vorlaufend vorbereitend waren die beiden vorangehenden Weltkriege scheinbar leider notwendig, dass solches geschehen konnte. Denn der Herr Jesus sagt in den drei Evangelien, wo die Jünger die dreifache Frage gestellt hatten, wann wird das sein? Welches ist das Zeichen des Endes dieses Zeitalters und das Zeichen deiner Wiederkunft? Dann antwortet er zuerst, ihr werdet hören von Krieg und Kriegsgeschrei. Und sagt, das ist noch nicht das Ende. Das waren die 2000 Jahre lang immer der Fall. Dann fährt er aber weiter. Es ist deshalb noch nicht das Ende, weil eine Zeit kommen wird, wo Nation wieder Nation, Königreich wieder Königreich, gleichsam eines aus dem Rücken des anderen springen, kommen wird, nämlich Erster Weltkrieg, Nation wieder Nation, Königreich wieder Königreich, Weltkrieg. Das sagt Jesus, das ist der Wehen, gewusst wehen, Anfang. Erster Weltkrieg 1914. Erste Frucht davon, im Blick auf Israel, war die Balfour-Deklaration, die wir gleich sehen werden. Zu treuen Händen des Weltreichs England übergeben von der Versammlung aller Nationen, hat England versagt, Israel, den Juden, eine Heimstatt zu schaffen in Israel, im Lande der Väter, oder gar das durchzuführen und zu garantieren. Noch einmal fand Gott einen Wehenanfall der Nationen für nötig, England in der Mitte am meisten beteiligt und geschlagen. Noch einmal legt Gott das Schicksal der Juden zu treuen Händen des englischen Weltreiches. Diesmal haben sie nicht nur versagt, sondern Untreue begangen, was nur Untreue heißen kann. Und in dem Augenblick mit mitternächtlicher Stunde, 48, Mai 14, Punkt, Mitternacht, 12 Uhr, ziehen die Engländer aus, überlassen die Juden ihrem Schicksal, genau das Gegenteil tun sie, was sie jetzt tun sollen. In dem Augenblick wird der Staat Israel ausgerufen. In dem Augenblick haben sich Gottes Worte erfüllt, die man bis jetzt nicht verstehen konnte. Hat man hier gehört, dass ein Volk an einem Tage geworden ist, ein Land an einem Tage zur Welt gebracht wurde? Einer Stunde, Mitternacht, solche Wirke ich, spricht der Herr. Wir erinnern uns an den Wunderbaum, der als Sohn einer Nacht entstand. Und als Sohn einer Nacht nach größter Prosperität, als Sohn einer Nacht der großen Brandzahl wegen Anbohrung des Wurmes, der Schlange, des Satan, wieder zerfallen wird. Und so weiter. Nur noch einmal diese Zeitspanne vom Ausgehen des Wortes, die 2500 Jahre, repetierend und wir ausverlassen, nur beachten. dass von da bis 1947, 49 mal 49 Jahre, Endpunkt der Normalgerichtszeit, Beginn einer neuen Segenszeit für Israel und die Nation gekommen ist, 1948. Aber 1914, 1939 waren Wehenanfälle. Jetzt leben wir in einer Wehenpause. Und ich vermute sehr, dass ein dritter Wehenanfall nötig ist, damit anschließend das Volk Israel die geografischen Grenzen bekommen wird, die ihm verheißen sind, und den Tempel in Jerusalem beginnen kann zu bauen. Das alles muss vorher noch geschehen. Jetzt weitere Halja-Ordnungen. Wir sahen hier oben, wie je 2000 Jahre Intervalle von Gott in gewaltigen Rhythmen Übergängen festgehalten sind. 2000 Jahre ohne Israel, 2000 Jahre Israel in der Mitte der Nation, 2000 Jahre Israel unter allen Nationen zerstreut, jetzt schon wieder die Rückkehr an diesem Zeitpunkt. Dies 2000 Jahre, die auch je ein 20. Jahrhundert lieferten am Abschluss, die 2000 Jahre, nicht? Erscheinen nun noch vor unseren Augen als je 40 Halbjahre umfassen. Denn 2000 Jahre sind immer 40 Halbjahre. 40 Halbjahre vom Fall Adams bis zur Gründung, bis zum Werden, keimmäßig des Staates Israel durch Abraham. 40 Halbjahre Israel unter den Nationen. 40 Halbjahre Israel unter alle Nationen zerstreut. Vor Jahrtausenden haben sie 40 Jahre in der Wüste umherführen müssen. Und jetzt haben sie 40 Halbjahre unter allen Völkern herumführen müssen. Was sollen wir nicht so sagen? Sind das Rhythmen oder Teile? Sich immer wiederholende, nur größere Zeitordnungen Gottes. Nicht nur das, ich möchte da noch zeigen, 40 halbe Jahre von der Kreuzigung Christi bis zu seiner Wiederkunft, kann fast nicht anders sein. Vom Ausgehen des Wortes Jerusalem bis heute sind es 50 halbe Jahre. Und vom Zeitpunkt der Gesetzgebung sind es 3.500 Jahre, also 70 halbe Jahre. Nach 70 Halbjahren vom Zeitpunkt der Gesetzgebung am Sinai beginnt für Israel die große verheißene Segenszeit. Wiederum. Dann haben wir 2x50 Halbjahre von Noah bis Daniel und von Daniel bis heute. Dann haben wir 60 Halbjahre immer die Symmetrie. Von Adam bis David, Höhepunkt Israel. Und von David, dessen Hütte zerfiel bis zur Aufrichtung seiner Hütte, seines Reiches, wiederum 60 Halbjahre. Vom Fall Adams bis Daniel 70 Halbjahre und von Daniel bis das Ende des tausendjährigen Reichs wieder 70 Halbjahre. Vom Fall Adams bis zum letzten Adam, der gekreuzigt wurde, 80 Halbjahre. Und bis dahin über wieder 80 Halbjahre, bis zum großen weißen Thron. Abschluss der alten Welt. Und jetzt betrachten wir noch kurz einige, wie wollen wir sagen, 1000-Jahr-Tage Gottes. Wir möchten doch, weil diese alttestamentliche Stelle von grundlegender, zentraler und abschließender Bedeutung, vollendender Bedeutung ist, noch einmal jetzt aufschlagen, Hosea 5 und 6. Beachten, dass vor unserem Gott ein Tag, den er nennt, für uns Menschen 1000 Jahre umfasst. erst Hosea 5, die letzten Verse zur Orientierung. Vers 14, in der Mitte, oder am Anfang. Denn ich werde für Ephraim, das Israel, wie ein Löwe sein und für das Haus Juda wie ein junger Löwe. Ich werde zerreißen, das ist Gott, und davon gehen. Ich werde wegtragen unter alle Nationen und niemand wird erretten. Ich werde davon gehen, an meinen Ort zurückkehren. Der Geist Christi, der hier redet. Er ist an seinen Ort in die Herrlichkeit des Vaters zurückgekehrt, nach der Verwerfung von Seiten Israels und Judas. Ich werde an meinen Ort zurückkehren, bis, also das hat einen Abschluss, bis sie ihre Schuld büßen und mein Angesicht suchen. In ihrer Bedrängnis werden sie mich eifrig suchen. Ihre Bedrängnis ist die große Drangsal Jakob, die in dieser Stunde Weltstunde durchgeführt werden wird von Gott. Und jetzt? Es ist soweit. Kapitel 6, Vers 1. Jetzt sprechen Sie. Jetzt ist der Geist Gottes im Begriff, nachdem die toten Gebeine zusammengerückt sind, Israel, Juda im Staat der Israel, das erst besitzt nur toten Gebeine und Fleisch und Zähne und Haut und Haar, was sich da darstellt, geistlicherweise im Bilde ausgedrückt. Und jetzt, in zur Zeit der großen Drangsal, beginnt der Geist Gottes in sie hineinzuströmen. Und jetzt sprechen sie, kommt und lasst uns zum Herrn umkehren. Denn er hat zerrissen und wird uns heilen. Große Erkenntnis. Er hat geschlagen und wird uns verbinden. Bevor wir weiterlesen, darf ich noch zurückkommen auf diese Zeitspanne der vom Ausgehen des Wortes bis heute. 7 mal 7 mal 7 mal 7 Jahre. Diese 4-mal-Siebner-Ordnung kennt das Gesetz sehr wohl. Und zwar genau in Bezug auf die Gerichtsordnung, die Gott über sein Volk Israel von Anfang an verhängt hat. 3-mal-7 Zeiten. Es heißt dort, wenn ihr trotz meiner Züchtigung und meiner Warnung immer noch nicht gehorcht, dann werde ich euch 7-mal mehr züchtigen. Wenn dann immer noch nicht, noch 7-mal mehr. Genügt das noch nicht, noch 7-mal mehr. Immer noch nicht, noch ein viertes, letztes Mal, 7-mal mehr. Das ist die Ordnung der Züchtigung Israels. Und das vierte Mal, 7-mal mehr, hat als Text in sich und die Nationen, unter die ich euch zerstreut habe, werden euer Fleisch fressen. Ist sowas gesehen? Beispiel Beweis, dass wir uns auch hier schon beim vierten Mal, 7-mal mehr, an dessen Abschluss befinden. Der Rufpunkt hierfür, die Nationen werden euer Fleisch fressen, werden sie erleiden müssen zur Zeit der großen Drangsal. Vordarstellung in den letzten Jahrzehnten nur bescheiden gegenüber dem, was sein wird, nach größter Posterität. Ich wiederhole es, jetzt lesen wir weiter. Vers 2. Er wird uns nach 2 Tagen oder in 2 Tagen, nachdem er weggegangen ist, nach 2 Tagen, für die Menschheit 2000 Jahren, wird er uns wieder beleben. 2 gewöhnliche Tage damals, sagen gar nicht. Aber das, was die Schrift uns sagt, dass 1 Tag ist die 1000 Jahre, wenn wir das glauben und einsetzen, dann stimmt wieder genau mit dem überein, was wir sagen. In allen anderen Zusammenhängen. Nach 2 Tagen wird er uns wieder beleben und antreten uns wieder aufrichten. Das heißt, die zerfallene Hütte David aufrichten, wie geschrieben steht und der Apostel Jakobus das vor 2000 Jahren schon vorausgesagt hat. Und wenn es soweit ist, dass die zerfallene Hütte David wieder aufgerichtet wird, dann ist für uns schon das Zeichen, das Vorzeichen gekommen, dass wir noch vorher vollendet werden, in dieser Welt entrückt werden. Weiter. Hier. Die Tage. Wir beachten, dass dort beim Berg der Verklärung Jesus sagt, dass der Sohn Adams, des Menschen Sohn, nach 6 Tagen verklärt werden wird und in seinem Reich kommen wird. Und haben gesehen, dass die andere Evangeliumstelle von 8 Tagen nachher spricht. Und da diese 2000 Jahre abgekürzt werden auf Verschwörung, ist es richtig, dass der eine sagt nach 6 Tagen und der andere sagt nach 8 Tagen, wenn man es doch genau nimmt. Und beides fällt zusammen. Weiter. In Johannes 2, Vers 1 lesen wir. Am dritten Tage aber war eine Hochzeit zu Kana. Das heißt, waren 1, 2, 3, 4, 5, 6 steinerne Wasserkrüge. Wasser der Trübsal. Und jetzt verwandelt sie der wahrhaftige Weinstock Christus. Diese Wasser der Trübsal während 6 Tagen des Gerichtes in den Wein der Freude des Heiligen Geistes. Und sei noch an seinem Hochzeitstag. Am dritten Tag. Jesus spricht in Lukas 13, 32 und 33, ich muss wirken, heute, morgen und am dritten Tag muss ich vollendet werden. Samt seiner Gemeinde. Am Beginn des dritten Tages muss er, der Christus Gottes, vollendet sein. Und damit auch hier. Dann beginnt das Neue für Israel, das tausendjährige Reich. Und dann lesen wir, dass der Tempel seines Leides am dritten Tage aufgerichtet wird. Matthäus 26, 31, 16 und 16, 21. Sind wir nicht der heilige Tempel im Herrn, die Behausung Gottes im Geist? Wann ist er fertig aufgerichtet? Am dritten Tag. Ja, 2 Tagen aber war das Fest des Passa und der ungesäuerten Brote. Was heißt denn Passa? Für Israel Auszug aus Ägypten, Schlacht des Lammes und für uns Auszug aus dem Kosmos. Von Ägypten dieses Kosmos. Der Ursprung dieser Welt. Wann? Nach 2 Tagen. Und Fest der ungesäuerten Brote, wir sollen ja den Sauerteig, den Atem längst ausgesät haben. Endlich ist das dann der Fall, wenn die 2 Tage vorüber sind. Und dann feiert Gott und der Christus Gottes zum ersten Mal wirklich das Fest von wirklich ungesäuerten Broten. Das sind wir. Die fielen ein Brot, vollkommen ungesäuert, vollendet in der Reinheit und Heiligkeit des Geistes Gottes. Wann? Nach 2 Tagen. Jetzt kommt eine alttestamentliche Stelle und noch etwas. 2 Tage verweilte Jesus dort, wo er eigentlich nicht hätte verweilen dürfen. Streng genommen, wo? In Samaria. In Samaria. Eigenartig, alle die Samariter glaubten an ihn. Unter wessen Führung? Des samaritanischen Weibes da am Jakobsbrunnen. Das war die Evangelistin, die Prophetin für Samaria. 2 Tage bei den Samaritern. Dann geht er zurück nach Israel. Und jetzt, 2. Mose 19, 11 bis 15 wollen wir aufschlagen. Um zu lesen, von Vers 10 an, Israel am Sinai. Und Mose
tat Jehova die Worte des Volkes kund,
dass sie gehorsam sein möchten, sich unterordnen ihrem Gott.
Und Jehova sprach zu Mose: Geh zum Volke und heilige sie heute und morgen. Heute und morgen. Und dass sie ihre Kleider waschen und sie seien bereit auf welchen Tag? Auf welchen Tag muss sich Israel bereithalten? Auf den dritten Tag.
Was sollen wir hierzu sagen? Genügen uns langsam aber sicher alle diese Zeugen des Wortes Gottes.
Denn am dritten Tage wird Jehova vor den Augen des ganzen Volkes aus dem Berg Sinai herabsteigen. Damals geografisch genau so, wie es geschrieben steht. Im vordarstellenden Modell ist der Berg Sinai die Basis und die Darstellung des Gesetzeshaushaltes. Das ist klar. Und wenn Christus wiederkommen wird für Israel, dann ermöglicht in der Weise, wie für sie kommt, dass das Volk Israel als Ganzes endlich zu ihrer Wonne eiferer sein können für das Gesetz. In den 1000 Jahren Reich wird das Gesetz in die schönstbestmöglichste Herrlichkeit der Durchführung erhoben. Im 1000-jährigen Reich. Im Blick auf das, was Gott mit der Gemeinde Jesu Christi fertig brachte in diesen zwei Tagen, die Aufrichtung seines Tempels in den Himmel, gemessen an dem, bedeutet es für Gott ein Zurückkehren. Danach werde ich zurückkehren. Gestattet den Fachausdruck, einen Krebsgang antreten müssen. Denn Gott ist treu seinem Volk Israel und fährt genau dort weiter, wo er mit ihnen stehen geblieben ist vor 2000 Jahren. Als Gesamtvolk inmitten der Nation. Wir lesen weiter. Vers 13 in der Mitte. Wenn das Lärmhorn, das Judehorn, Judejahr antönt, anhaltend ertönt, sollen sie gegen den Berg hineinsteigen. Dieser Berg Sinai wird ja der Berg Gottes genannt. Die Berge stellen die Reiche dieser Welt dar und der Berg Gottes nichts Geringes als das Reich Gottes für Israel verehrt. Im tausendjährigen Reich. Sie sollen den Berg hineinsteigen. Haben sie damals nicht gemacht, werden sie es jetzt dann tun. Und Mose stieg vom Berge zu den Volken hinab und er heiligte ihr Volk. Rückkehr des Christus. Sie wuschen ihre Kleider und er sprach zu dem Volke: Seid bereit auf den dritten Tag, nahe nicht den Weibern, der Hure Babylon dann. Mose kehrt zurück, wann? Seid bereit auf den dritten Tag, der ist eben im Anbruch. Einer von den beiden Zeugen in Jerusalem ist, ziemlich sicher, Mose. Und der wird ihnen sagen, jetzt ist der dritte Tag vor der Tür. Seid bereit auf den dritten Tag. Reinigt eure Kleider und habt keine Gemeinschaft mit den Weiden, denn in dem Zeitpunkt ist die Hure bereits im Bade. Vers 16. Und es geschah am dritten Tage, als es morgen war. Das Anbruch des tausendjährigen Reichs. Liebe Geschwister, was sollen wir sagen? Am besten nichts mehr. Uns einfach überwältigen lassen von solchen monumentalen Zeugen im verachteten Gotteswort. Dürfen wir langsam tief Atem holen und Ja sagen zu dem Wort des Johannes Kindlein, es ist die letzte Stunde. Da wir die Zeit erkennen, dass die Stunde schon da ist, sind das für uns noch Fata Morgana, Luftspiegelungen und dergleichen Dinge. Also, kaum. Kaum. So. Wie heißen wir vielleicht an diesem Tag? alle Dinge, die Zeitspanne unseres 20. Jahrhunderts vor uns, 1900, ja 2000, diese starke rote senkrechte Linie bedeutet heute, damals 1964, als ich das gezeichnet hatte, was bisher geschah, ist tatsächliche Vergangenheit. Was von hier aus rechts dargestellt ist, zu dem darf jeder von uns ein so großes Fragezeichen machen, vorher. Das liegt noch in der nächsten Zukunft. Dass ich wagte, hier schon gewisse Dinge einzusetzen, haben wir wahrscheinlich, wenn ich es ein Stück weit verstehen gelernt, nach den Zeitrhythmen der Jahrtausende und immer deutlicher, immer im Einzelnen sich bestätigen, würden die Dinge, müssten die Dinge, die ich sehe, ungefähr, wenn ich es stimmen, vorausgesetzt, dass Gott in den bisherigen Zeitrhythmen, kleinen, größeren und großen, weiterfahren würde. Was sehen wir hier? Jeder Strich bedeutet 10 Jahre. 1910, 20, 30, 40, 50, 60, 64, 66, heute hier. Das Jahr 2000, 1990, 80, 70. Was wir hier sehen, das ist die Augenstich, der kleine, der wachsende Baum hier, der Scheidenbaum, das Zeichen der Zeit des Endes, der, wie erstaunlich war, Israel. 1897 fand in Basel der erste Zionistenkongress statt. Gleichsam als Auftakt dieser letzten Stunde des 19. Jahrhunderts. Der erste Zionistenkongress in Basel. Was haben Sie für eine Resolution gefasst damals? Unser Volk Israel, besonders Juda, soll wieder im Lande der Väter, in Israel, im Lande Israel, Kanaan vermeiden Sie, Palästina ebenso sehr, im Lande Israel wieder eine Heimstatt finden. 1897. Ob Sie gewusst haben, dass in diesem Jahre vom Ausgehen des Wortes Jerusalem wiederzubauen, genau, wo habe ich es hier? Gar nicht drauf. 48 mal 49 Jahre vergangen sind. Haben Sie wahrscheinlich nicht gewusst. Also, 48 Halbjahre. Sie waren vielleicht dann etwas erstaunt, dass Ihre Resolution oder Ihr Beschluss, nicht? Ein Ratkreis, dass Ihr Beschluss von Gott aus gesehen so zeitgerecht war, zu treffen, dass vom Jahre der Beschlussfassung 50 Jahre, ein Halbjahr verging, nämlich bis 1947, vorüberging, und das mit dem ersten folgenden Jahr, einer neuen 50-Jahr-Periode, ihr Beschluss vollführt war, erfüllt war. Ein Halbjahr später. Als das erfüllt war, was sie hier, wofür sie hier den Grund legen durften, den Staat Israel. Ich werde eben erinnert, vor 9 Jahren fassten etliche unserer Brüder im Hause Herwig oben einen Beschluss, dem Herrn eine Heilstätte bauen zu können, ungefähr in der Weise, wie es heute
auch vollendet worden ist in der Heimstätte in Langensteinbach. Damals war das eine vage Sache, wo man einfach merkte, es müsste so sein, aber es wäre fast zu schön, wenn es werden könnte. Heute stehen wir in der Erfüllung. Noch gewaltiger, hier ein Beschluss der Rechterzion in Basel, was heißt Basel auf Deutsch? Basileia, Königreich. Sie sollten zuerst in München zusammenkommen. Dann hat die Münchner Judenschaft bei der damaligen deutschen Regierung in München erreicht, dass die Zionisten diesen Beschluss nicht in München fassen konnten. Kann Gott antworten solchen Juden in München? Nicht? Ja. Aber es war eben richtig so. Als das erfüllt war, wofür sie 15,5 Jahre vorher den Beschluss gefasst haben, erfüllte sich nach Abschluss von 49 mal 49 Heiljahr. Vom Zeitpunkt Daniels an, ausgehend des Wortes Jerusalem zu bauen, haben sie vielleicht immer noch nicht gemerkt. Fanden sie sich wieder zusammen, nämlich in der Meinung, da nun unser Beschluss zur Durchführung kommt, unser Ziel erreicht ist, könnten wir konsequenterweise unseren Verein des Zionismus auflösen. Nicht wahr? Ist ja soweit. Es sei denn, hat Scheins-Einsprecher dann vorgetragen, es sei denn, wir hätten heute einen noch gewagteren, unmöglicheren Beschluss zu fassen als unsere Väter vor 50 Jahren. Und tatsächlich, wir haben noch einen, menschlich gesehen, beinahe wahnsinnigeren, unglaublicheren Beschluss gefasst, nämlich, dass sie nicht ruhen werden, jetzt im Staat der Israel, bis das ihnen verheißene messianische Reich Wirklichkeit geworden sei. Das ist der Beschluss der zweiten Wächterzusammenkunft. Nachdem Gott den ersten Beschluss 50 Jahre später erfüllt hat. Nach 49 Jahren wäre es erstaunlich, dass Gott diesen Beschluss auch schon wieder anerkannt hat. Und den nach weiteren 50 Jahren, deshalb steht hier 1998, nicht weil ich da auf die Zahl hören will, sondern einfach in der 50 Jahre nach 48 sind, ihren Beschluss hier vollendet haben könnte. Messianisches Reich wird aufgerichtet. Ich wäre nicht erstaunt. 20 Jahre nach dem ersten Zionistischen Kongress fand die Balfour-Deklaration statt, von der wir sprachen. Aber erst als erstes Hervortreten einer Hoffnungsstrahl dazu, nach dem Wehen des Ersten Weltkrieges 1914 bis 1918. Ich habe hier eine kleine Notiz. 1914 ist weltgeschichtlich heute anerkannt. Ist das Jahr, das von der dem wichtigsten Gründungsjahr des babylonischen Weltreiches, bekannt unter dem Datum 606 vor Christus, sind es genau 2520 Jahre bis 1914. Wir erkennen den Begriff, Zeitbegriff, der Schrift 2520 Tage oder Jahre. Deshalb haben damals in diesen Jahrzehnten nach 1900 die Bibelforscher vorauszusagen, 1914 kommt der Herr.